Hier ist der Adventure Podcast und wir sprechen mit niemand geringerem als Meta selbst über die Updates im Jahr 2023.
Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de-Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
Ich hatte es gerade schon gesagt, wir haben die ganz große Ehre, heute mit Meta selbst sozusagen über die Updates im Jahr 2023 zu sprechen, nämlich mit keinem geringeren als Andreas Rau, deines Zeichens Head of Media Agencies im Dachmarkt. Andreas, wer bist du, falls man dich noch nicht kennt? Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, hi Flo, sehr gerne. Danke für die Einladung erstmal. Es ist schön, dass ich bei dir heute im Podcast mit dabei sein darf. Ich bin Andi, bin seit ein bisschen mehr als 7 Jahren jetzt bei Meta in Hamburg und leite da die Partnerschaft mit unseren Mediaagenturen. Und das in Österreich, Schweiz und Deutschland. Sonst im digitalen Marketing bin ich seit 20 Jahren unterwegs und immer in unterschiedlichen Agenturen, Tech-Companies und Vermarktern, immer eher auf der datengetriebenen Seite mit Schwerpunkt eher im Performance-Bereich, Programmatic, AdTech und natürlich jetzt seit einer ganzen Zeit schon im Bereich Social Advertising. Ansonsten privat habe ich noch ein Leben nebenbei. Da hat mich meine Family mit 3 Kindern beschäftigt, in der Kistchenzeit, die noch überbleibt. Ich versuche mich als Hobbytischler, spiele ein bisschen Bass, bin ein riesen Basketball-Fan, was ich auch selber noch tue. Und im Sommer versuche ich mit dem Van irgendwo in netten Ecken unterwegs zu sein. Aber dann bleibt auch überhaupt keine Zeit mehr.
Ja, da wollte ich gerade kurz einhaken. Das kann ich mit einem Kind schon ganz gut nachvollziehen, dass da gar nicht mehr so viel Zeit bleiben kann. Aber krass, ja. Zum Thema Zeit. Du hattest gerade gesagt, du bist schon echt eine Weile auch jetzt bei Meta. Ich beschäftige mich jetzt ja auch schon echt ein paar Jahre mit den ganzen Werbemöglichkeiten. Und nichts ist konstanter als der Wandel, ne? Wie würdest du denn du aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht sagen, hat sich vielleicht dein Job irgendwie gewandelt in den letzten Jahren?
Ja, was du schon sagtest, nichts ist konstanter als der Wandel und das ist auch bei uns eigentlich so. Der Job verändert sich die ganze Zeit und ich glaube, wenn es nicht so wäre, wäre ich vielleicht auch gar nicht so lange hier, weil das macht ja auch Spaß, immer sich wieder neu ein bisschen zu entdecken und zu erfinden. Beeinflusst sind die Veränderungen vor allem natürlich durch andere Rahmenbedingungen und Anforderungen, die dadurch entstehen, die im Markt passieren, aber bei uns natürlich auch ganz stark über die Entwicklung der Plattform andererseits. Und da kannst du bestimmt auch ein Lied von singen. Wir haben ja alle paar Wochen unsere Updates, wo ihr euch wieder neu drauf anpassen müsst. Und in dem Sinne überdenken wir auch regelmäßig, wie wir uns als Team natürlich dazu aufstellen. Wie können wir euch als Agenturen am besten unterstützen und mit euch zusammenarbeiten? Und die letzten 2-3 Jahre waren aus meiner Sicht da wirklich besonders dynamisch nochmal. Ein paar Themen, die das beeinflusst haben. Einmal die Pandemie natürlich, mit dem riesen Anstieg von E-Commerce in der Zeit, aber auch jetzt gerade wieder ein paar Challenges, die auf D2C und E-Commerce zukommen. Dann das ganze Thema um Cookies, Third-Party-Data, Regulierung, Apple iOS. Das war natürlich ein Game-Changer. Und generell einfach, dass sich die Digitalisierung wahnsinnig beschleunigt haben und dann ein bisschen mehr auf unseren Bereich geschaut. Short-Form-Video und Messaging mit so einem rasanten Aufstieg über die letzten 2-3 Jahre. Und ich finde ein ganz, ganz spannender Datenpunkt, den ich hier mal reinwerfen würde. 2022 ist wirklich ein historischer Moment für Deutschland, könnte man sagen. Wir haben das mal ausgewertet über den Global Web Index und das ist das erste Jahr, in dem Mobile als Kanal, wenn man es so bezeichnen darf, TV als Nummer 1 Medium abgelöst hat. Mit 94% aller Erwachsenen nutzen Mobile mit etwas mehr als 2,5 Stunden täglicher Nutzung. Also ist einfach ein Wahnsinn, was sich da entwickelt hat über die letzten Jahre. Und natürlich kommen ein paar Zukunftsthemen hinzu und Innovationen. Metaverse, AI und sorry, das sind Buzzwords, die hört man die letzten Monate überall. aber ohne die geht's nicht. Die stecken einfach in ganz vielen Themen drin. Also das waren so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Aber was macht dann noch konkreter, was hat sich bei uns vielleicht als Team verändert, ist vielleicht auch für euch auch spannend zu hören, was passiert denn da? Wir haben uns da auch nochmal rumbestellt und ganz, ganz viel, was wir lernen müssen, ist einfach die Expertise deutlich breiter zu machen. Von Performance, Branding, Retention, die Themen verschwimmen immer mehr. Und je nach Fokus von Kunde oder von Rahmenbedingungen, die gerade da sind, muss man auch sehr schnell umstellen können auf entsprechende Taktiken. Und ich glaube, das ist ja auch dein täglicher Alltag, mit euren Kunden zu sagen, was ist es gerade das Wichtigste? Creative wurde immer wichtiger, Media losgelöst zu denken von Creative ist eigentlich unmöglich, auch wenn es ganz, ganz viele noch tun, leider. Ist einer der wichtigsten Hebel für Impact aus meiner Sicht.
Kann ich unterschreiben.
Genau, und ich glaube auch einfach die Breite der Themen über Paid Media hinaus. Als ich vor 7 Jahren hier angefangen habe, gab es ein Feed, es gab eine Right-Hand-Side und ja, da gab es auch noch so eine Lockout-Experience, falls sich da noch irgendeiner dran erinnern kann.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war die alte Zeit.
Und Instagram war gerade so Anfang der Zeit und es ist ganz spannend. Da hatten wir über das gesprochen. Heute reden wir über API-Integration, Metaverse, Messaging, Social Responsibility. You name it. Also die Themen ist, du musst einfach ein viel, viel breiteres Wissen haben, um einfach dann auch immer die wichtigsten Punkte von unseren Partnern auch abdecken zu können. Und darum haben wir uns als Team auch ein bisschen umgestellt. Wir haben alles zentralisiert bei uns im Dachraum und arbeiten jetzt aus Hamburg und Berlin raus mit allen unseren Agenturen im Markt. Und in Zürich haben wir noch ein paar Kollegen sitzen. Früher war das ein bisschen getrennt und einfach um besser und effizienter Programme anbieten zu können, die allen Agenturen helfen, was mich auch ein bisschen persönlich freut. Ich komme so ein bisschen aus der Performance, habe bis lange Zeit viel mit traditionelleren Agenturen gearbeitet. Jetzt kommt das alles wieder zurück. Und deswegen darf ich auch heute mit dir wieder hier so sitzen und deutlich enger mit dir und anderen Performance-Playern arbeiten.
Das freut uns natürlich und ich hatte das ja auch schon in vergangenen Podcasts immer wieder gesagt. Meiner Ansicht nach ist auf jeden Fall der Support seitens Meta in den letzten Jahren deutlich, deutlich besser geworden, will ich sagen, dass es davor nicht so war, aber deutlich, deutlich näher dran, sagen wir es mal so, an den Themen irgendwie und an den Herausforderungen. Und ja, das freut mich natürlich und auch, dass wir uns da irgendwie regelmäßig sprechen.
Ja, gut zu hören, das ist unser Ziel. Aber was hat sich denn bei euch verändert? Das ist ja, glaube ich, auch wahrscheinlich eine parallele Entwicklung. Du bist ja auch lang genug dabei.
Ja, absolut. Also ich glaube, bei mir hat es gerade geklingelt, als du gesagt hast, irgendwie die Right-Hand-Side-Ads waren so das Ding. Da kann ich mich auch noch echt gut dran erinnern. Das war damals vor 10, 11 Jahren oder so auch so die erste Ad, die ich irgendwie eingebucht habe. Und wenn man das vergleicht mit der Anforderung, die damals auch an Werbetreibende gestellt wurde, mit den Anforderungen, die heute gestellt wurden, dann haben die sich natürlich an vielen Stellen sehr, sehr, sehr stark verändert. Und deswegen dieser Wandel, so wie du es auch siehst, sehe ich tatsächlich auch, dieser Wandel ist einer der Hauptgründe, glaube ich, warum ich das auch so lange mache. Weil am Ende ist fast kein Tag wie der andere. Oder mindestens fast kein Monat wie der andere, weil eben dann über diese Zeithorizonte dann sich so viele Dinge verändern und neue Impulse reinkommen und wir bei uns ja auch immer den Anspruch haben, neue Impulse irgendwie selbst zu entwickeln und da irgendwie voranzugehen, so gut es eben geht. Und ja, ich sage immer, beide Gehirnhälften werden beansprucht, die analytische und die kreative irgendwie. Ja, und das macht es halt am Ende des Tages echt tatsächlich so kunterbunt und so spannend und natürlich auch herausfordernd, klar. Und jetzt beispielsweise, was du auch genannt hattest, Video, Shortform-Video, so als ganz großes Thema natürlich und Creative. Das sind so natürlich die Dinge, die viel stärker im Fokus stehen als noch vor 3 Jahren oder so. Ja. Und das beeinflusst natürlich dann auch die Art und Weise, wie wir arbeiten und was wir tun. Und ja, ich glaube, man sollte von der Denkweise her auch AI, Automation von der Denkweise her so rangehen, dass man sagt, ja, versuch weniger im Account sozusagen zu arbeiten und arbeite eher am Account. Was heißt eher die strategischeren Themen, eher die Kreation und diese Fragestellung einfach zu challengen oder Signals und so weiter zu optimieren. Also das sind so die Themen, die einfach, glaube ich, total relevant sind. Und beispielsweise eben durch Automation, werden wir später nochmal drüber sprechen im Detail, die Arbeit im Account sich halt verändert, sagen wir es mal so, ja.
Genau. Ja, total wichtig, ja.
Ja, verändert in den letzten 2 Jahren, da haben wir ja auch hier auf dieser Welle sehr viel drüber gesprochen, hat sich ja vor allem auch durch iOS extrem viel. Ich darf dazu vielleicht noch kurz meine Einschätzung geben. Ich glaube, dass nachdem es vielleicht schon ein bisschen ruckelig war in dieser Journey in den letzten 2 Jahren, sich mittlerweile Stand jetzt im Jahr 2023 vieles wieder ausgependelt hat oder vieles wieder deutlich einfacher auch wurde für Werbetreibende. Wie würdest du einschätzen, hat sich Meta an diese Veränderung im Ökosystem angepasst?
Ja, das hat uns und die ganze Branche schon ganz schön durcheinander gewirbelt, würde ich mal sagen. Aber auch da, es ist eine Veränderung und ist auch immer natürlich eine Chance, dann die Produkte nochmal weiterzuentwickeln, besser zu machen. Und ich glaube, das war der Fokus bei uns. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, es ist ja nicht so, nur weil in iOS 14 eingeführt wurde, haben die Leute nicht mehr auf Ads reagiert und nicht mehr eingekauft. Es ging vor allem darum, dass, und die Performance ist nicht von heute auf morgen eingebrochen, aber vieles war nicht mehr messbar und nicht mehr sichtbar. Und das gibt natürlich eine große Unsicherheit. Und daher war eine Riesenprio bei uns, die Werbeprodukte so wieder weiterzuentwickeln, dass diese Lücke im Reporting geschlossen ist, dass Auswirkungen aufs Ad-Targeting auch wieder rückgängig gemacht werden. Beim Reporting nutzen wir Aggregated Events Measurement als Lösung. Und ich denke, wir machen hier auch wirklich gute Fortschritte, was du und andere Zuhörer heute bestimmt auch bestätigen können. Wir schätzen zum Beispiel, dass wir im letzten Jahr im September ungefähr bei iOS-Conversions circa 15% nicht irgendwie ausweisen konnten durch die Umstellungen, durch die Opt-ins etc. Und das konnten wir auf heute so auf circa 8% senken über die Arbeit an der Modellierung, an dem Aggregated Events Measurement und so weiter. Ein anderes Thema, glaube ich, wo es deutlich bessere Fortschritte gab, was aus Performance-Optimierungssicht auch wirklich suboptimal war eine ganze Weile lang, ist das Thema Kampagnen-Insights. Hier haben wir intensiv am Produkt gearbeitet und gibt seit Ende letzten Jahres wieder ganz, ganz schöne verschiedene Möglichkeiten, tiefer wieder in die Kampagnen reinzugucken, mit Attributionswindows, die ihr wieder anders anschauen könnt. Aber auch vor allem die Breakdowns im Conversion Reporting finde ich super spannend. Von welchem Land, aus welchem Geschlecht, genau, woher auch immer kommen die. Also gerade als Performance-Marketer ist da wirklich ein Ansatzpunkt, der wahnsinnig wichtig ist.
Absolut. Also wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich habe den Eindruck, dass da zu wenig drüber gesprochen wird, weil das ist ja eigentlich eine wahnsinnig wichtige Verbesserung, ein wahnsinnig wichtiges Update, was da gekommen ist. Und das kam mir so ein bisschen zu, da wurde zu wenig vielleicht auch schon drüber gesprochen, deswegen ist es so gut, dass wir heute nochmal drüber sprechen, sagen wir es mal so.
Ja, das sind ja im Ads Manager, du kannst das jetzt wieder und dann
ja, genau, das ist so, hier ist es wieder nett, irgendwie so, und dann okay. Aber das sind wirklich, wirklich krasse und sehr, sehr hilfreiche Updates, die man jetzt eben da wieder hat, vor allem eben diese Breakdowns. Ich glaube vor allem eben, weil das dir dann auch wieder Rückschlüsse geben kann für die Verbesserung deiner Kreation. Und ich wollte es einfach nur nochmal ganz kurz von meiner Seite unterstreichen, dass das wirklich ein extrem wichtiges Update war und echt mega ist, dass das wieder funktioniert, ja.
Ja, und ich glaube, das zeigt ja auch irgendwo, dass die Leute da draußen, auch wenn die vielleicht App-Tracking ablehnen, aber irgendwie doch relevante Werbung sehen wollen und darauf reagieren. Und gerade das Werbetreibende und Unternehmen auch wirklich immer noch die richtigen Kunden erreichen möchten. Also es ist total wichtig, weiter an dem Thema zu sein. Und das war jetzt nicht nur das Reporting, sondern wir bauen einen Großteil, und das ist auch ein langjähriges Projekt, einen Großteil unserer Anzeigeninfrastruktur um, damit wir auch weiterhin also performante und vor allem personalisierte Anzeigen liefern können. Und hier kommt natürlich dann AI ins Spiel, weil ganz, ganz viele Themen irgendwo dadurch beeinflusst sind und dadurch darauf passieren. Unser Ad-Ranking zum Beispiel, also unser System, das sagt, welche Anzeige jetzt welchem Nutzer angezeigt wird, das ist schon immer Machine Learning basiert als Teil von der AI. Und auch hier haben wir im letzten Jahr wirklich massive Fortschritte wieder gemacht. Ein ganz spannender Datenpunkt aus dem letzten Earnings Call zum Beispiel ist, dass wir in Q4 22 20% mehr Conversions über unsere Plattform generieren konnten als im Jahr davor, als Ergebnis durch die Verbesserungen in den Systemen, die auch in diesen Dump, den es dann gab, wieder ausgleichen und auch eigentlich wieder deutlich besser machen, als wir damals 2019 dastanden. Anderes Thema, ich glaube, was da ein bisschen zusammenhängt, ist natürlich Cookies und Third-Party-Cookies und kann man die nutzen. Das hat jetzt nichts mit iOS zu tun, aber geht in die gleiche Richtung. Und ich glaube, da ist es genauso wichtig, wie können Unternehmen drüber nachdenken und Daten zuverlässig erfassen und gleichzeitig natürlich auch die Privatsphäre von den Nutzern respektieren, von den Verbrauchern respektieren. Und was haben wir da gemacht? Unser Haupttool hier natürlich ist die Conversion API. Essentiell sollte eigentlich Standard sein für jeden heute. Du wirst mir nicht glauben, gibt auch noch ganz, ganz viele Advertiser, die es nicht nutzen. Und es ist ja, warum finde ich das Thema so spannend? Es ist nicht einfach nur der Ersatz von Cookie. Wir lösen den jetzt ab. Sondern ich finde es viel, viel faszinierender, spannender, was es für zusätzliche Möglichkeiten gibt, wo ganz, ganz viele noch gar nicht reingetaucht sind. Also Events, die zum Beispiel nach einem Lead erst passieren, die schon so in die Thema First-Party-Daten reingehen. Zum Beispiel im Finanzbereich so Credit-Checks, die nach so einem Lead immer wieder durchgeführt werden. Da hatten wir im letzten Jahr eine ganz spannende Case-Study mit Finanzen Group, also hier das Vergleichsportal, wo du dir Angebote für Kredite etc. geben lassen kannst. Und die haben einen A-B-Test gemacht und haben ihre konventionellen Kampagnen verglichen, also Kampagnen, wo einfach ein Lead auf der Website gemacht wird und auf den optimiert wird, mit einer Kampagne, wo nochmal die Lead-Qualifizierung über die KPI als First-Party-Data zurückgespielt wurde. Und in dem Fall gab es massive Verbesserung. Also die CPLs, die Qualifizierten, konnten um Drittel gesenkt werden und fast 50% mehr Leads in Summe erzeugt werden, weil einfach dann mit dem Datenpunkt das System wieder deutlich besser aussteuern kann. Und ich finde das warum habe ich das Beispiel genommen? Ich finde das wirklich ein schönes Beispiel, weil es auch gerade aus dem Finanzbereich kommt. Gerade im Bereich, der extrem auf Datenschutz reagiert und schaut, und dann auch zeigt wirklich, dass das qualitative und wirksame Signale und Datenschutz auch vereinbar sind, wenn man es richtig macht.
Absolut. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit Arbeit am statt im Account. Also das sind ja genau diese Dinge, die dann am Ende frei nach Pareto eben den Unterschied machen. Und daraus sollte irgendwie der Fokus gelegt werden. Auch zum Thema Conversion API vielleicht, was ich auch dazu noch als kleinen Nachtrag ganz spannend finde, dass es mittlerweile auch die Option gibt, im Events Manager direkt zu sehen, wie viel Uplift an attribuierten Conversions durch die Conversion API da ist, weil das war immer so ein bisschen ein Blindflug und jeder wusste, dass es hilft, aber wie viel hilft es jetzt? Natürlich hängt das auch immer von verschiedenen Faktoren ab und Variablen ab, also es ist sozusagen nicht jeden Tag gleich der Uplift, aber er war da, nur die Frage, wie hoch ist er? Und das ist tatsächlich auch nochmal so, vielleicht so das letzte Argument zu sagen, wer sich jetzt nicht drum kümmert, der wird irgendwie echte Probleme bekommen, also mit Conversion API zu arbeiten. Und da, ich habe da schon krasse Werte gesehen an zusätzlich attribuierten Conversions, weit über 40%, was mich selbst überrascht hat, dass es so krass ist. Und von dem her, ich glaube, was du gesagt hast, glaube ich dir, dass es echt noch welche oder viele Werbetreibende gibt, die da sagen, gucke ich mir irgendwann mal an, aber irgendwann ist irgendwann halt auch zu spät. Und von dem her sollte man da besser früher als später irgendwie reingehen.
Ja, gerade jetzt, wo es bei jedem um Effizienz geht und nochmal, wie setze ich meinen Euro oder mein Budget am effizientesten ein, wenn ich dann diese Mittel nicht nutze, ist das fast schon fahrlässig.
So kann man es tatsächlich beschreiben, das finde ich auch ganz gut. Datensignale optimieren ist definitiv eines der Best Practices. Wie haben sich sonst so deiner Ansicht nach die letzten Jahre Best Practices verändert? Weil vielleicht noch ein Satz dazu, ich glaube, viele, viele Dinge, haben wir ja schon besprochen, wandeln sich oder haben sich gewandelt. Und deswegen sagen wir auch, naja, auch unsere eigenen entwickelten Best Practices von vor einem Jahr vielleicht oder auch 2 Jahren vielleicht, sind halt die von vor 2 Jahren. Und durch den ganzen Wandel müssen die alle auf dem Prüfstand. Deswegen interessiert es mich jetzt mal, deine Sicht auf die Dinge zu sehen.
Ja, total. Das ist auch ganz spannend. Wenn man manchen Partnern erzählt, das sind die Best Practices, dann wird einem auch oft vorgeworfen, ja, vor 1,5 Jahren hast du mir noch was ganz anderes erzählt. Was ist denn jetzt richtig? Und ich glaube, das ist einfach, es wandelt sich wahnsinnig schnell, weil die Systeme sich entwickeln, weil die Nutzer ganz anders werden, wie die mit den ganzen Plattformen umgehen im Alltag. Und genau darauf muss man sich einstellen. Es ist immer schwierig, was ist denn das Best Practices? Finde ich sehr unterschiedlich, auch nach Branche natürlich. Wenn ich jetzt irgendwie Brand Awareness für einen Schokoriegel mache, ist das komplett anders, als wenn ich jetzt im D2C irgendwelche Sustainable Sneakers zum Beispiel verkaufe. Also da hast du ganz andere Punkte, aber ein paar Themen beziehen sich wirklich durch alle Bereiche hinweg. Und das sind, ich würde das in fünf Bereiche unterteilen. Das ist einmal diversifizierte Placements und Assets. Das ist Signalqualität maximieren. Es geht um breites Targeting ganz viel. Und das ist ein Widerspruch zu dem, was wir vor ein paar Jahren erzählt haben natürlich. Es geht um Creative. Und das ist wirklich, kann man nicht oft genug sagen, mit der größte Treiber von Erfolg. Und generell um Mindsets, also Early Adoption, Experimentierung. Das sind, glaube ich, fünf Punkte. Und ich kann gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, was bedeutet das. Diversifizierte Placements und Assets. Wir nennen das intern auch Liquidity. Das habt ihr manchmal vielleicht bestimmt auch in Gesprächen, wenn ihr mit Meta sprecht, gehört und habt sich gedacht, was haben die denn immer mit ihrem Liquid? Es heißt einfach im Kern, dass die Anzeigen auf so vielen Platzierungen wie möglich erscheinen sollen. Oder andersrum gesagt, dass die Platzierungen so wenig wie möglich eingeschränkt werden, damit der Nutzer genau da abgeholt werden kann, wo er auch gerade ist. Die meisten Nutzer benutzen mehrere von unseren Plattformen und benutzen auch mehrere von unseren Formaten. Mal sind sie im Lean-Back-Modus und schauen sie vielleicht ein langes Video an. Mal sind sie irgendwo in Reels gerade gefangen oder gucken sich Stories an. Aber ich kann die gleiche Person, die richtige Person für mein Produkt ist, natürlich auf den verschiedenen Placements abholen. Und das sollte ich auch ermöglichen, die da anzusprechen. Und da höre ich auch wirklich täglich fast von Brands Aussagen, die dagegen argumentieren und sagen, hey, meine Zielgruppe, die ist total cool, die ist nur auf Instagram, die wird nie auf Facebook sein. meine Zielgruppe, die schaut nie Stories, die schauen immer nur, die sind wirklich nur im Videobereich unterwegs. Da gibt's die witzigsten Aussagen, aber ich habe noch aus Tausenden von Kampagnen noch keine Erkenntnisse gesehen, die dagegen sprechen, dass mehr Placements besser sind als weniger. Daher meine Empfehlung absolut, im Idealfall Advantage Plus Placements zu nutzen und das automatisieren oder zumindest schauen, dass man 6 oder 8 oder mehr Placements benutzt, weil 6 ist so eine magische Grenze von vielen Forschern, die wir machen. Wir sehen, darunter fällt die Performance deutlich ab dann bei den meisten Kampagnen. Und das egal, ob auf Brand oder auf Conversions oder ähnliche Ziele. Das Gleiche gilt dann natürlich für die Assets. Wenn ich ganz, ganz viele Placements habe, was mache ich mit den Assets? Also den Anzeigen beziehungsweise den Creatives. Und im Idealfall, ja, haben wir für jedes Placement ein passendes Asset, ein passendes Creative dafür, für Reels, für Ads, für Feed, für Stories. Entweder zumindest angepasst oder noch besser natürlich dafür erstellt, spezifisch für die verschiedensten Placements. Im Zweifel denke ich, das ist auch Aufwand, das ist auch Geld, das verstehe ich. Im Zweifel würde ich aber immer sagen, ist es wichtiger, erstmal die Platzierung freizuschalten, auch wenn ich nicht für jede vielleicht ist genau das spezifische Creative vorliegen habe. Weil wenn die Kombination nicht funktioniert, wird es auch automatisch wieder einen minimalen Anteil in der Aussteuerung geben. Das ist ja das Schöne bei der Automatisierung, dass auch dahin optimiert wird, wo es am besten funktioniert.
da kann ich, ja, da kann ich tatsächlich auch nur so vielleicht noch als Tipp unsererseits, wie wir das denken, gerade wenn es um Reels und Video geht, ist es natürlich klar, ein Aufwand in die Videoproduktion reinzugehen, aber wir versuchen die Videos dann eben so zu denken und so zu optimieren, dass sie in Reels funktionieren, in Stories funktionieren, aber auch im Feed funktionieren. Ergo also quasi sich dann so Textoverlays im 4:5 Safe Space, so mal ganz operativ zu nennen, abspielen. Und wenn du so das Video von vornherein bearbeitest, dann kannst du das sehr schnell dann noch auf allen Placements einfach spielen, ohne dass du diesen Mehraufwand dann an ganz vielen Stellen hast, um das vielleicht noch so als kleinen Hack oder Tipp mit reinzuwerfen. Aber absolut, ich würde sagen, bei uns gibt es wenige Ausnahmen, bei denen nicht die Advantage Plus oder Automatic Placements, wie sie ja davor hießen, genutzt werden. Also kann ich auch nur unterstreichen, das ist die Arbeit im Account, die... Ja, die mache ich nicht mehr, weil muss ich nicht mehr machen und es bringt halt wirklich auch nichts, sondern ich konzentriere mich eher dann auf wieder am Account und das ist dann eher die Creative-Strategie. Ja. Genau. Also wollte ich nur auch hier nochmal bestätigen, sehe ich auch so.
Ja. Lass uns einfach mal schnell zu Creative springen, weil wir da schon gerade drüber sprechen. Das war ja auch einer der Punkte, Creative is key. Es gibt diverse Studien da draußen, auch nicht von uns, sondern von den großen Marktforschungsunternehmen wie Nielsen oder ähnliche. Und die alle besagen, dass Creative einer der allerwichtigsten Faktoren für einen Kampagnenerfolg ist. Nielsen hat das mal gemessen und das ging dann eher um ROI. Ich glaube eher bei traditionellen Marken, die CPG, also FMCG-Kunden etc. Aber da ist immer so eine Zahl von 56% des Erfolgs einer von Marketing ist übers Creative zurückzuführen. Und erst kürzlich gab es noch eine, oder kürzlich 2021, auch schon ein bisschen her, gab es von Analytic Partners auch eine Studie, die nur für digitale Kampagnen gemacht wurde. Und da kam es bis zu Werten von 70%. Und wie du schon sagst, das merkst du ja auch, dass das Optimieren am Creative oft der größere Hebel ist, als nochmal in der Kampagne ein bisschen umzustellen und da im Klein-Klein nochmal zu optimieren. Und ja, wie du sagtest, grundsätzlich Creative sollte auf alle Plattformen angepasst sein, im Hinblick auf Format auf jeden Fall. Idealerweise auch so, okay, wie kommuniziert denn gerade mein Nutzer wo? Die kommunizieren ein bisschen anders auf Facebook und Instagram, das ist so. Genauso auf den anderen Plattformen, die es da draußen gibt, sind so diverse kleine Unterschiede. Und wenn man die mitnehmen kann, ist es natürlich super. Und nach Placement ist es auch anders. Reels wird nochmal anders kommuniziert als Stories oder im Feed. Und oft glaube ich gerade, und das trifft es auf unsere Plattformen zu, aber genauso auf TikTok oder andere Social-Media-Plattformen, geht es eher darum, authentisch zu sein. Ist oft besser als immer Hochglanz zu produzieren und ich glaube, nicht ohne Grund sehen wir diesen Anstieg von UGC-Creatives, gerade im Performance-Bereich auch über die letzten Jahre. Und in Summe auch da, schränkt euch nicht immer ein, aus meiner Sicht, Video ist das, was am besten funktioniert oder nicht. Also Video funktioniert bestimmt sehr, sehr gut in vielen Fällen. Das will ich gar nicht sagen, aber alle Käufer sind unterschiedlich. Also nutzt im Idealfall einen Mix aus statischen und Video-Ads, damit ihr auch die Nutzer in der Situation abholen könnt, wo die sind oder auch die Vorlieben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja, das tatsächlich auch das. Ich glaube, der Trend ist natürlich, hattest du auch gesagt, und auch bei uns sehr stark im Videobereich und darauf liegt ein ganz großer Fokus. Einfach ist aus meiner Sicht einfach auch strategisch wichtig, da einen großen Fokus drauf zu haben und darin besser zu werden vor allem. Aber am Ende ist es eben genau, vor allem auch im Format, die Diversifikation. Und ich glaube, vor allem eben, ja, statische Werbemittel haben eine sehr große Daseinsberechtigung nach wie vor, weil, so wie du sagst, es gibt eben Nutzungssituationen und Momente, in denen ich Personen mit Werbeanzeigen erreiche, bei denen das statische Werbemittel einen Vorteil hat. Und das ist aus meiner Sicht, es ist sehr straightforward in der Kommunikation und zeigt mir, wenn ich es richtig baue, natürlich instantly, also ganz direkt, um was geht's, was bekomme ich hier, was hat es für einen Vorteil. Wohingegen halt ein Video tiefer in Storytelling reingeht, das ist natürlich auch der Vorteil, aber dafür braucht ja auch dann die Nutzerin, der Nutzer einfach mehr Zeit so in dem Moment und das ist halt nicht immer gegeben und von dem her, ja, ist die Diversifikation genau an der Stelle, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja, wollen wir vielleicht, wenn wir schon über Reels sprechen, da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen und dann vielleicht zum Abschluss nochmal Automation und die Optionen und Möglichkeiten von Automation sozusagen besprechen. Vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz bei Reels. Ich glaube, wenn man so draufschaut und alles so mitbekommt, was seitens euch auch in den Earning Calls und so weiter kommuniziert wird, dann ist ja Reels auf jeden Fall ein Wachstumstreiber von Nutzungsdauer, von Interaktion und so weiter und so fort. Und am Ende ist halt so, Money follows eyeballs. Das heißt, es sind mehr Nutzer, mehr Interaktion, mehr Nutzungszeit in einem Format. Macht es aus Werbetreibender Sicht natürlich auch Sinn, dieses Format zu adaptieren. Wie viel Impact würdest du sagen, haben Reels auf den Werbeerfolg von Werbetreibenden?
Ja, vorab würde ich gerne erstmal sagen, alle Formate haben wirklich ihre Daseinsberechtigung, weil die unterschiedlichen Zielgruppen auf unterschiedliche Formate anders reagieren und erreichbar sind. Und ich habe ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass der Mix aus Videos und statischen Inhalten über die Placements aus allem, was wir sehen, die besten Resultate bringt, je nach Nutzungssituation. Ich glaube, da müssen wir uns als Marketier manchmal ein bisschen bescheidener geben. Gerade früher war oft ganz klar, es wurde im Meetingraum entschieden, das ist das Creative, das wird unsere Zielgruppe am besten erreichen, nur das wurde rausgehauen. Ich glaube, wir müssen ganz anders vorgehen, wir müssen so viel wie möglich da rausgeben und dann lernen, wer reagiert denn wie auf was und über Automatisierung nicht mal vielleicht genau wissen, wer denn auf was funktioniert hat, sondern welche Kombination aus Themen im Gesamtbild den maximalen Erfolg dann auch für die Kunden gegeben hat, je nachdem, welche Zielstellung sie haben. Nichtsdestotrotz, Reels ist eines dieser Formate, was gerade massiv im Kommen ist. Und auch da sollte man dann sicherstellen, das auch optimal zu nutzen. Wir sehen einen massiven Anstieg und gerade im Laufe dieses Jahres wird es wirklich aus meiner Sicht ein wirklich wichtiger Part von dem Mix werden, den man hat. Und wenn man früh reingeht, natürlich auch eine riesen Opportunity, da schnell zu lernen und schnell auch Vorteile gegenüber dem Wettbewerb zu bekommen. Vielleicht ein paar Zahlen erstmal vorneweg, um nochmal zu zeigen, wie groß sind Reels denn heute schon. Auf Instagram und Facebook zusammen haben wir 140 Milliarden Reels-Plays am Tag heute. Das ist doppelt so viel wie noch vor 6 Monaten. Also das ist ein massiver Anstieg.
140 Milliarden, das wusste ich auch noch mal kurz, das ist einfach so massiv viel.
Das sind so Zahlen und auf Instagram... Das
muss man mal abtippen, diese Zahl, um zu realisieren, wie viele Nullen diese Zahl hat.
Ja. Genau, das ist auch verrückt. Über so Zahlen denkt man gar nicht mehr nach, weil man die immer hört, aber es sind echt, echt groß. Auf Instagram machen Reels 20% aller der Nutzungszeit schon aus. Es ist also ein Format, was ein riesiges Engagement auch macht. Und für uns als Meta das Schöne ist, der Großteil dieser Zeit ist inkrementell. Also es wird jetzt nicht weniger Feed oder Stories geguckt, sondern es wird einfach zusätzlich auch noch Reels konsumiert. Und ich glaube, das kann
aber jeder aus dem
Alltag sehen.
Wenn ja, wir haben gelernt, weniger TV.
Das
so geht es mir auf jeden Fall. So geht's
definitiv. Gerade in den jungen Zielgruppen, absolut, aber auch in allen anderen. Ich gehöre ja nicht mehr zu den Jüngsten, aber auch mir geht das so. Wenn ich mal in so ein Reels reinschaue, dann ist schnell mal 20 Minuten vorbei und ich wurde ein bisschen unterhalten. Also das ist schon sehr catchy, was da alles passiert. Von daher, bei Reels wäre meine Empfehlung wirklich dann schrittweise die Reels-Ads auch zu erschließen für Advertiser und zu testen, wie ihr damit für euch die beste Performance rausholt. Also ich glaube, der erste Schritt, einfach Reels zum Formatmix hinzuzufügen, den Haken klicken oder über alle Platzierungen zu gehen und dann erstmal das erste Gefühl zu bekommen, wie ist die Performance da drauf, die Ads wenigstens auf den 9:16 Format anzupassen, dass es dann auch reinpasst in den Feed, im Idealfall dann auch spezifisch irgendwann zu produzieren, also dieses Walk, Run, Sprint zu machen, ist mal langsam anzufangen, dann immer schneller zu sein, am Schluss wirklich ein Experte. Und gerade zu Themen, was du sagtest, wichtige Best Practices sind die Safe Zones einzuhalten, Das gilt genauso für Stories, das gilt genauso auf TikTok. Ich glaube, da gibt es schon genug Best Practices. Wie kann ich die Safe Zones Plattform übergreifend auch nutzen, dass auch eure Botschaften nicht von irgendeinem Button oder Ähnlichem dann überdeckt werden.
Auch da gab es ja im Ads Manager jetzt das kleine nette Update, das direkt sozusagen visualisiert wird, wo sollte kein Text sein. Ja. Und das war tatsächlich auch ein kleineres, aber dann doch wichtiges Update, weil man es dann wirklich nochmal direkt vor Augen geführt bekommt. So, da sollte bitte nichts draus sein, ja. Ja, absolut. Was ich auch ganz spannend fand, was du gerade gesagt hattest, weil das ist exakt genau unser Approach. Walk, Run, Sprint. Genauso machen wir alles jeden Tag. Wir versuchen das so ein bisschen, schauen, ob es funktioniert, versuchen besser zu werden und dann noch tiefer reinzugehen. Und also ich glaube, wenn man das lebt, dann hat man so von der Herangehensweise das, was man in meinen Augen braucht, um in diesem unfassbar dynamischen Umfeld einfach erfolgreich zu sein. Genau das ist es. Und vor allem diese Offenheit zu haben, auch Dinge teilweise vielleicht nicht 100% perfekt zu machen, aber Hauptsache voranzukommen und neue Dinge zu testen. Das ist, glaube ich, so immens wichtig. Und ich erlebe da sehr oft, dass dann am Whiteboard Tage, Wochen, Monate lang irgendwelche Dinge theoretisch diskutiert werden, aber tatsächlich keine Umsetzung erfolgt. Und das fand ich tatsächlich ein sehr, sehr schönes Bild. Wollte ich auch nochmal unterstreichen, dass so funktionieren wir Tag ein, Tag aus. Wir machen einfach mal was, versuchen was und wenn es funktioniert, wird es weiter ausgebaut und verbessert. Ja, und so haben wir uns auch in das Videothema die letzten Jahre ganz intensiv reinentwickelt.
Total. Das ist ja auch, was ich bei Best Practice vorhin mit Early Adoption Experimentation meinte. Da sind wir jetzt nicht so tief eingegangen, aber genau das, wenn eine neue Solution kommt, testet die einfach mal schnell. Das ist uns im deutschsprachigen Raum so ein bisschen zuwider. Wir wollen ja immer gleich die perfekte Lösung und die dann launchen. Aber das ist, glaube ich, genau der falsche Ansatz, weil dann bin ich zu langsam. Ich werde so oft gefragt, hey, können wir nicht mal in der Beta mitmachen? Ich sage, ja klar, hier ist eine Beta. Ja, aber wer hat es denn schon gemacht und wie hat es denn funktioniert? Nein, deswegen ist es eine Beta. Wir wissen selber nicht, ob es funktioniert. Und wir wissen selber noch nicht, ob unser Produkt funktioniert. Und genau das ist, wenn die aus der Beta-Phase raus sind, wissen wir, dass es funktioniert im größten Teil. Aber dann geht es für jeden Einzelnen, schnell zu sein, die neuen Solutions wirklich einfach mal mit reinnehmen, ohne zu viel drüber nachzudenken. Weil dann lernt ihr schneller und könnt ihr viel, viel schneller als Wettbewerbsvorteil nutzen, als wenn alles schon ausprobiert haben und es eigentlich schon wieder ein Standard ist. Und ja, dieses Test-and-Learn-Mindset total wichtig. Ein paar klare Hypothesen aufsetzen und die zu überprüfen und auch wirklich in eurem Analyse und eurem Measurement-Setup auch sinnvoll zu überprüfen. Mindestens mit einem A/B-Testing. Aber noch besser mit irgendwelchen Lift-Tests auch zu schauen, kriege ich vielleicht auch neue Nutzer dadurch irgendwo oder fische ich im gleichen Teich wie bisher, aber macht ihn dafür effizienter. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Erkenntnisse, die man dann nutzen kann.
Ja, absolut. Ein Stichwort ist seit Ende letzten Jahres in aller Munde. Du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen, Automation, AI, und was es alles da draußen gibt. Und ich finde auch, dass da gab es schon die letzten Jahre extrem viel und wir haben das uns auch an vielen Stellen schon zunutze gemacht. Ein paar Beispiele, keine Ahnung, Campaign Optimization, Budget Optimization und so weiter und so fort, um einfach so ein exemplarisches Beispiel zu nennen. Aber ich glaube, es macht Sinn, wenn du vielleicht nochmal so einen kurzen Abriss gibst, was passiert denn da und wohin entwickelt sich die Plattform oder die Plattformen in Richtung AI, Automation weiter?
Ja, Riesenthema. Und auch wenn immer drüber gesprochen wurde, wie viel Geld Meta ins Metaverse investiert hat, wir haben mehr Geld in solche Themen wie AI und Core-Business investiert über die letzten Jahre. Weil das ist, egal was wir tun, ist Automatisierung und auf künstlicher Intelligenz oder Machine Learning als Teil dessen basierende Tools sind einfach wichtig. Es gibt Milliarden Menschen in der Welt und 3,7 Milliarden davon nutzen unsere Plattformen, um interessante Dinge zu entdecken, um Dinge zu teilen, sich öffentlich mitzuteilen, um sich auszutauschen und so weiter. Und da fängt es schon an, wo Automatisierung und AI bei uns hilft. Das erste Thema, ein ganz wichtiges, ist Recommendation Engine, nennen wir das. Also wir arbeiten daran, die Milliarden, wir haben vorhin schon gesagt, allein 140 Milliarden Reels am Tag, aber dann machst du das noch mit Billiarden von Messages etc., Feeds, also die Milliarden und Billiarden von Contents, die täglich entstehen, für die Menschen zugänglich zu machen, indem wir Inhalte anzeigen, die sie wahrscheinlich interessieren, und da auch ein bisschen ein Shift, also eine gute Balance zu finden aus diesem sogenannten Social Graph. Also ich sehe Inhalte von Freunden, von Familie, von Unternehmen oder Creators, denen ich folge, und dem Content Graph auf der anderen Seite, also Inhalte von Menschen, die ich noch gar nicht kenne, aber die vielleicht irgendwas zeigen, was total spannend für mich ist und was ich mich interessiere. Also da die Balance zu finden und auch immer wieder neue Inspirationen mit in die Feeds zu bringen.
Vielleicht ganz kurze Ergänzung, mein Real-Content-Graph aktuell ist voll mit Videos vom Comasee. Habe ich mir ein paar Mal angeguckt, fand ich super schön, die Videos. Ja. Und jetzt denke ich mir, weiß ich schon, wo ich nächstes Mal Urlaub mache. Einfach, weil es schön ausschaut.
Das stimmt.
Also, wollte ich nur so als kleine Randnotiz reinwerfen. So, schau dich mal ein paar Reels zum Thema Comasee an. Da gibt es so richtig gutes Zeug. Ist echt schön da.
Total. Also ich habe viele Heimwerker-Videos, lustigerweise. Aber das ist auch, man kann den auch sehr schnell verändern, indem man einfach ein paar Sachen anschaut. Und das sieht man auch, wie schnell diese Recommendation Engine reagiert heute schon. Auch ein Fact, wir hatten das Ende letzten Jahres da einfach ein Teil des Systems umgestellt auf eine stärker AI-basierte Recommendation. Und danach ging die Reels-Zeit ganz schnell um 15-20% hoch, weil einfach die Recommendations besser wurden. Also das ist ein wichtiges Thema. Das zweite Thema auch, hat noch gar nichts mit Advertising wirklich zu tun, sind Community Guidelines und die Durchsetzung dessen. Also wie halten wir die Plattform so sicher wie möglich für die ganzen Nutzer und dann auch natürlich für die Advertiser safe. Ein Beispiel hier arbeiten wir schon seit Jahren auch mit Machine Learning, um einfach die schädlichen Contents zu finden und rauszufiltern, bevor die überhaupt jemandem angezeigt werden. Und als Beispiel, 99% aller Fake-Accounts auf Facebook entdecken wir schon, bevor sie von irgendjemandem gemeldet werden und werden dadurch schon abgeschaltet. Beziehungsweise auf einer anderen Thematik, auf Instagram ist zum Beispiel, Hate Speech ist immer ein Thema gewesen, lange Zeit. 94% aller Contents, die darunter fallen, laut Definition, werden entdeckt, bevor sie irgendeinen Nutzer meldet und können dafür auch schon dann gelöscht werden und geblockt werden, bevor die überhaupt in die Feeds kommen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Leute gar nicht drüber nachdenken mit Automatisierung AI. Im Vergleich bei dem Instagram-Beispiel, dem Hate-Speech-Beispiel von 94%, vor 2-3 Jahren waren das erst 42%. Da sieht man auch, welche Fortschritte da passieren. Und ich glaube, auch jeder soll das in seinem persönlichen Feed auch sehen, dass es einfach viel, viel weniger Inhalte hat, die einen auch manchmal stören. Aber wir sprechen vor allem über Advertising hier und über Social Advertising. Daher hier ein Riesenthema bei uns. Dieses Jahr werdet ihr ganz, ganz viel davon hören. Auch nach vorne schauend, insbesondere im Performance-Bereich, aber auch generell. Wo spielt AI dann eine Rolle? Und unsere Ads-Rankings hatte ich vorhin schon erwähnt und die Ad-Auction sind schon immer basierend auf Machine Learning. Da wird schon immer gesagt, welches Ad ist wahrscheinlich am besten für diese Person und erzielt das beste Outcome und somit den besten Nutzer für den Advertiser, Nutzen für den Advertiser, aber auch den besten Nutzen für den User. Das ist eigentlich das Prinzip, wie wir versuchen, was der Auktionsmechanismus versucht, immer herzustellen, den optimalen Nutzen für Nutzer, aber auch für den Advertiser. Und da gibt's natürlich im Automatisierungsbereich schon viele, viele Produkte, schon eine Weile, das hast du angesprochen. Wir haben die jetzt neu gebündelt in dieser Advantage Plus Suite. Also gab es viele, die bestehen, die wir umbenannt haben und rein integriert haben, um das einfach nochmal klarer aufzustellen. Und das sind ein paar Bereiche, die da vor allem angegangen werden. Lass uns mal mit Optimierung beginnen. Also das Ökosystem, in dem wir arbeiten mit den Ads, wird immer komplexer. Und so sind auch die Herausforderungen, effektiv und effizient Wachstum zu generieren, für Advertiser auch immer schwieriger oder immer größer geworden. Und manuelles Optimieren, Testen, Zielgruppen definieren und so weiter erzeugt wahnsinnig viel Aufwand. Und genau da setzt das Advantage-Thema an, Meta-Advantage, um diese Prozesse zu automatisieren und auf die gewünschten Ergebnisse zu optimieren. Da ist auch so wichtig, gibt die Optimierungsziele ein, die ihr wirklich erreichen wollt, und versucht das nicht zu hacken, weil meistens werdet ihr dann genau das kriegen, was ihr eingestellt habt. Und ein paar Beispiele vielleicht, wie können wir dann bestmöglichen Preis auch in der skalierten Kampagnenschaltung aufrechterhalten. Advantage Plus App Campaigns ist zum Beispiel ein so ein Produkt, was ein bisschen neuer ist. Das soll bei App-Install-Kampagnen helfen, und die zu verbessern und konstant mit Echtzeitdaten dann auch zu arbeiten, dass die Kampagne es lernen und sich anpassen kann. Und darauf werden dann automatisiert Einstellungen für Zielgruppen, Creatives und Platzierung angepasst. Und durch die Kombination mit einem Produktkatalog zum Beispiel haben wir dann festgestellt, dass diese AAC, wir haben ganz viele neue Abkürzungen, da muss man sich dran gewöhnen, Automated App Campaigns, die Kosten pro Install um 15% geringer wurden als mit manuellen App-Anzeigen. Dadurch, dass man diese Dynamik reingebracht hat in die Creatives. Also das sind ganz, ganz schnell 10-15% Gain, die man rausholen kann. Anderes ganz spannendes Thema finde ich in dem Bereich Optimierung, Detailed Targeting Enhancements. Also früher haben wir immer gesagt, ich habe meine Persona gebaut, ich weiß genau, wer meine Zielgruppe ist und genau die spreche ich an, weil kein anderer wird mein Produkt kaufen. Also im Fernsehen hat man schon immer über Streugewinner gesprochen, das durften wir nie. Aber es ist, glaube ich, genau anders. Oft ist die Person ein Wunschdenken von der Marketingabteilung. Wen will ich eigentlich, wer mein Produkt kauft? Aber es gibt ganz, ganz viele andere Leute außenrum, die das Produkt wirklich dann kaufen. Und die will ich ja auch abholen.
Das geht runter wie Öl, ja. Das ist tatsächlich Realität versus Wunschdenken. Ist oft ein großer, großer Unterschied.
Genau. Und was macht dieses Detail Targeting Enhancement? Natürlich ist es gut, eine Zielgruppe zu definieren, so breit wie möglich, sagen wir immer. Aber die schaut dann drauf, okay, welche Leute reagieren denn wirklich darauf und macht dann Anpassungen an das Targeting und erweitert das entsprechend in die Richtung, wo wahrscheinlich positive Effekte dann für die Kampagnen zu mir rauskommen. Wir haben da auch mal eine breitere Conversion-Lift-Studie mit 10 Kunden gemacht und haben gesehen, dass bei den inkrementellen Nutzern, also den neuen Nutzern, die dazukamen, die Kosten durch diese Erweiterung um über 30% gesunken sind. Also es hat wirklich Wirkung, obwohl man es einfach nur ein kleines Häkchen setzt in vielen Fällen. Das Gleiche gibt es für Lookalike-Enhancements, dass ich sage, hey, ich mache eine Lookalike-Kampagne, fein, ist eine total etablierte Taktik, die man nutzen kann. Aber da werden auch die Lookalikes dann entsprechend erweitert und auch da sehen wir ähnlich gute Effekte. Ich glaube, dass der eine Teil ist dieses Optimierungsding und das zu automatisieren. Der zweite Teil, wo wir ganz, ganz viel arbeiten mit den AI-Tools, ist Personalisierung. Also wie wird Florian am besten angesprochen, auf welcher Placement, mit welchem Creative und so weiter und wie ist es mit Andy? Und da ist ein Thema, haben wir vorhin schon gesagt, das Thema Placement-Automatisierung, dass die Nutzer da sind, wo sie gerade sind und da von den Ads abgeholt werden. Manche Leute reagieren auf Facebook-Feed besser, andere auf Stories. Und wir haben gesehen, dass wirklich 99% aller Kampagnen, die mehr als 6 Platzierungen nutzen, einen höheren Ad-Recall, da war es jetzt auf Brand-Awareness getestet haben, und höhere Brand-Awareness haben als Kampagnen mit 5 oder weniger Platzierungen. Also da ist wirklich so ein Grenzpunkt, dass ab 6 es schon deutlich besser ist und eigentlich die Anzeige ist, je mehr, desto besser, weil wir einfach personalisiert die Leute ansprechen können. Und viel spannender noch zwei andere Themen hier. Creative haben wir schon angesprochen. Hier die Creative Standard Enhancements finde ich ein ganz spannendes Tool, kennen viele Leute noch gar nicht so. Und hier wird die AI genutzt, um am Creative automatisch so kleine Verbesserungen vorzunehmen. Also es geht darum, wie die Anpassung von Helligkeit zum Beispiel oder die Seitenverhältnisse anzupassen oder die Hintergrundfarbe, Textplatzierungen und Kombinationen auszutauschen und zu testen, was funktioniert dann am besten. Und das haben wir über 50.000 Adsets von Dynamic Ad Kampagnen mal betrachtet. Wie funktioniert denn das? Und da haben die Creative Enhancement den CPA im Schnitt um 3% verbessert. Willst du sagen, hey, 3% ist ja nicht viel, aber dafür, dass es nur ein Klick ist, ist es einfach sehr, sehr effizient, das dann auch zu nutzen. Und jetzt das, über das wir natürlich am meisten gerade reden, ist das Thema Advantage Plus Shopping Campaigns oder ASC oder A Plus SC, also auch eine der schönen Akronyme, die ihr euch merken müsst für die Zukunft. Und das ist der nächste Schritt von dieser Evolution an Automatisierungsprodukten. Es ist eine sogenannte Portfolio-Lösung, die speziell für Commerce entwickelt wurde, wo über Machine Learning dann automatisiert Kreation, Zielgruppenansprache und auch die Platzierung natürlich auf die Kunden oder auf die Nutzer ausgerichtet werden, um dann dieser Vision des Marketings nochmal ein Stück näher zu kommen, die richtige Ansage an die richtigen Personen zur richtigen Zeit auszuspielen. Und was ich spannend finde, ist auch hier wieder, in welcher Dimension das arbeitet. Also wir können bis zu 150 unterschiedliche Creatives in eine so eine Kampagne reinpacken. Und es ist egal was. Also ihr könnt Dynamic Ads mit Videos, mit statischen Images, alles kombinieren. Und das wird entsprechend ausoptimiert. Wir testen da jetzt immer noch gerade ganz, ganz viel. Wie viel Anteil ASC sollte denn eine Kampagne von einem Kunden haben? Was ist optimal? Das wird auch ein bisschen individuell sein. Aber ich glaube, da sind wir gerade dran, auch viele, viele Studien zu machen. Was sind denn so grobe Standardempfehlungen? Aber wir haben eine schon hinter uns aus dem letzten Jahr, das war mit über 30 Kunden. Und da haben wir schon gesehen, dass die Ergebnisse wirklich gut sind. Wir haben 17% Verbesserung im CPA gesehen, 32% Steigerung im ROAS, was oft nochmal wichtiger ist für die Kunden. Also dass nicht nur mehr Conversions gemacht wurden, sondern auch, wenn ich in die Richtung optimiere, Conversions von Nutzern, die mehr Umsatz machen. Und ich glaube, du hast ja auch schon darüber gesprochen im Podcast, wenn ich es richtig gehört habe, und hast auch schon getestet. Wie sind deine Erfahrungen?
Galante Überleitung. ja, tatsächlich, wir haben glaube ich, letztes Jahr auch angefangen im Sommer mit ASC zu testen oder testen zu dürfen, sagen wir es mal so, und haben das dann auch tatsächlich so weit getestet, wie wir es testen konnten, und haben in überwiegenden Teil der Fälle echt gute Ergebnisse damit gemacht. Haben das auch als eine der als ein Core-Element dann letztes Jahr in Q4, also während Black Friday und Co. In vielen Fällen im Einsatz gehabt. Und jetzt ist ja dieses Jahr der Rollout meines Wissens bei 100% auf jeden Fall, oder bei 100%, zumindest sehr weit. Und es gibt keinen Fall, wo wir es nicht getestet haben. Ich würde lügen, wenn ich sage, es funktioniert immer, aber es funktioniert in einem großen Teil der Fälle. Und ich glaube, vor allem die genannten Punkte von dir sind eben auch die Vorteile, die man halt sehen muss. Es spart mir halt tatsächlich auch echt eine Menge an Zeit, die ich halt an anderen Stellen einfach wieder investieren kann.
Total.
Und wenn es dann noch besser funktioniert und wenn ich dann die Option habe, eben halt vor allem diese Kreationsdiversifikation in einer Kampagne abzubilden, statt halt in drei oder so, dann sehe ich tatsächlich echt nur Vorteile darin. Also ich bin echt sehr, sehr, sehr positiv überrascht dass es so schnell so gut funktioniert. Und ich gehe davon aus, dass es auch im Laufe der Zeit nach und nach natürlich weiterentwickelt wird und auch Richtung vielleicht Content-Graph, wie wir das ja sehen, weiterentwickelt wird und demnach dann die Diversifikation in der Kreation halt da drin noch stärker fruchtet, als sie vielleicht heute das schon tut. Also so ein bisschen mein Ausblick und meine Einschätzung. Ja, von dem her, das trifft bei uns genau den richtigen Nerv.
Also. Ich glaube, es ist auch so eine Werbeform oder ein Produkt, was so viele der Best Practices, die ich vorhin schon angesprochen habe, so ein bisschen vereint. Breites Targeting, du kannst gar nicht so groß viel Targeting einstellen, weil es einfach das ist, die Systeme sind schon so gut, relativ schnell rauszufinden, welche Art Nutzer reagiert denn auf dein Angebot da draußen, wenn das Produkt gut ist. Es hat voll integriert das Thema Signals. Also ja, natürlich, du solltest einen Pixel haben und du solltest zusätzlich natürlich die KPI haben, um auch dann die breitestmögliche Informationen der Kampagne mitzugeben, um optimieren zu können, um auch das rausmessen zu können. Das ist wahnsinnig wichtig. Und dann spart es dir wirklich Zeit. Also gerade bei Agenturen, glaube ich, alle Agenturen, egal ob es eine Big Six Agentur ist oder eine kleine Agentur mit ein paar Leuten, jeder hat nicht genug Zeit, um alles zu machen, was man gerne machen wollte. Und da nimmst du schnell mal ein Drittel oder vielleicht ein Drittel ist vielleicht zu viel, aber wir haben sogar eine Umfrage gemacht mit Agenturleuten, die sagen, so eine von vier Stunden, in so die früher in Optimierung reingeflossen ist, kann man mit solchen Tools durchaus sparen. Das sind 24%, die kannst du investieren in Creative-Konzepte, in Test-Analysen oder in Test-Strategien, in genau die Themen, die dann insgesamt den Kunden nach vorne bringen. Ich höre auch manchmal ein bisschen so ein bisschen Respekt. Ja, was ist denn dann meine Aufgabe als Agentur, wenn das Produkt alles selber macht? Aber ich genau das, glaube ich, dieses holistische Betrachten ist viel, viel wichtiger. Wie baue ich, wie du so schön sagtest, wie arbeite ich nicht in der Kampagne, sondern an der Kampagne und sage, wie baue ich die Strategie um und auch konstant und verbessere das konstant?
Ja.
Man gibt ein bisschen Kontrolle ab. Das ist, glaube ich, schwierig durch die Automatisierung. Und ich glaube, da muss man sich einfach entscheiden. Also will ich maximale Kontrolle einerseits, indem ich alles selbst einstelle und vielleicht auch für jede kleine Einstellung dann ein bisschen genauer sehe, was genau der Impact war? Oder will ich den maximalen Impact mit einer maximalen Zeitersparnis auf der anderen Seite, indem ich einfach die Computer für mich arbeiten lasse? Und da, das sage ich schon seit Jahren, die können einfach deutlich besser rechnen als wir Menschen und mit deutlich mehr Variablen umgehen. Warum sollten wir es dann nicht nutzen?
Ja. 100%. Anne, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Vielleicht einen letzten Punkt noch ganz kurz, weil es einfach eine extrem wichtige Rolle vermutlich spielen wird und ich möchte es nicht unerwähnt lassen, WhatsApp. Das zum Abschluss. Welche Rolle spielt WhatsApp dieses Jahr für Unternehmen, für Werbetreibende?
Ich glaube, das wird immer wichtiger. Wir kommen ja immer aus der privaten Nutzung oder aus der Endnutzersicht. Und wenn ich in meinem privaten Umfeld mich umschaue und ich denke, das geht fast jedem, der hier zuhört, genauso. WhatsApp, Instagram, Direct Messenger sind nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Und was wir spannend sehen, dass immer mehr von dieser sozialen Interaktion, die früher vielleicht noch auf den Plattformen stattgefunden hat, sich auch ins Messaging bewegen. Und das macht Menschen deutlich einfacher, Inhalte zu teilen, die sie irgendwo auf Instagram oder Facebook entdeckt hatte. Und das ist auch so ein Behavior, was wir total sehen, dass ganz, ganz, ganz viele Inhalte, zum Beispiel Reels, werden fast 1 Milliarde Mal täglich über Direct Messages in Instagram geteilt, weil jemand irgendwas Spannendes entdeckt hat. Und ich glaube, das ist so ein ganz starkes Bedürfnis von den Leuten, irgendwas zu entdecken und das dann auch nicht öffentlich immer nur, sondern auch mal einfach einer gewissen Gruppe an Menschen dann zukommen zu lassen. Und da testen wir zum Beispiel auch und arbeiten dran, wie kann man Messenger übergreifend das machen? Oder bauen wir in Facebook nochmal wieder einen Messenger-Posteingang direkt in die App ein, dass man das einfacher machen kann, dann auch solche Themen zu teilen, so wie es bei Instagram auch ist. Also WhatsApp, aber Messaging generell ist, glaube ich, aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und genauso für Unternehmen ist es bei vielen schon wirklich ein wichtiger Bestandteil. Wir haben mehr als 200 Millionen Unternehmen, die unsere Produkte nutzen. Davon sind 25 Millionen kleine und mittelgroße Unternehmen. Und gerade in die KMUs, die nutzen natürlich viel soziale Medien, um Kundenbenutzung zu pflegen, Neukunden zu finden, weil es einfach ein sehr einfacher Zugang auch ist. Und viele nutzen davon auch WhatsApp. Also weltweit haben wir 175 Millionen Nutzer oder Menschen, die mit WhatsApp Business Konten interagieren, um über Produkte zu sprechen, um Kundensupport zu unterhalten, um genau solche direkten Kontakte mit den Unternehmen aufzunehmen, was auch viele schöner finden, als zu telefonieren, in so einem asynchronen Messenger das zu machen. Und die Tendenz ist da steigend. Und ich glaube auch, dass wir zunehmen. Wir sehen es auch als große Prio bei uns gerade im Unternehmen, weil immer mehr Kunden und Agenturen sich dann auch mit dem Thema beschäftigen. Und da ist auch ein Mehrwert für die Leute da draußen ist eigentlich. von daher ist es, ich nenne es immer in Gesprächen mit meinen Partnern, ist es eine der wichtigsten Near-Term-Innovations, die wir haben. Also es ist nicht so eine Long-Term-Thematik im Metaverse, die wahnsinnige Opportunities bildet, sondern was jetzt eigentlich schon da ist, aber nicht so genutzt wird und gerade so am sich nochmal stärker am Etablieren, die Produkte werden besser. Also es ist, glaube ich, jetzt ein wahnsinnig guter Moment, da auch mal ein bisschen mit rumzutesten und sich zu überlegen, okay, wie kann ich das Thema denn für meinen Kunden mitdenken? Weil es hilft auf meiner Sicht in drei Arten, Sales zu fördern. Das ist einmal, zum Teil können Einkaufsprozesse beschleunigt werden, insbesondere bei Produkten, die ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Ich kenne einen Case von einem Farbenunternehmen, die machen Farben zum Renovieren von Möbeln, von Wänden etc. Es gibt Millionen Farben da draußen. Kein Mensch weiß, welches für was wichtig ist. Mit 3-4 Messages kannst du sehr schnell sagen, hey, ich will das Projekt machen. Kann dir jemand sagen, okay, die 3 Farben sind für dich wichtig. Und du hast ganz schnell eine Kaufentscheidung, wo du sonst wahrscheinlich Stunden recherchieren würdest in manchen Fällen. Also die Beschleunigung im Verkaufsprozess ist das eine Thema. Ich glaube dann, Kunden auf Produkte und Angebote aufmerksam machen, ist, glaube ich, auch möglich in so einer Art Newslettering. Und das ist, glaube ich, dann beides kommt dann auch zu einer langfristigen Kundenbeziehung, die man aufbauen kann, so einer gewissen Loyalität, was vielleicht andere Kanäle nicht ganz so direkt schaffen. Und da ein Beispiel, das haben viele bestimmt schon gesehen und gehört, ist, glaube ich, diese Digitalisierung der Handzettel. Rewe, Aldi, Mikro in der Schweiz, Tom, das sind alles große Retailer da draußen, die nutzen WhatsApp bereits, um ihre wöchentlichen Handzettel auch digital über WhatsApp auszuspielen. Lokalisiert, nach Postzahl kannst du dann die Angebote, kriegst du dann direkt in dein WhatsApp. Und das sind, glaube ich, so ganz, ganz schöne Beispiele, wie es heute schon funktioniert. Ein anderes Thema, also ein bisschen kleinere Unternehmen ausgerichtet sind, Shopping-Features, die wir in der WhatsApp-Business-App aufbauen, also Produktkataloge kannst du einbinden. Es gibt so eine Cards-Funktion, also einen Warenkorb, wo man auch dann schneller in Bestellungen reinkommt für kleine Unternehmen, die dann direkt über WhatsApp getätigt werden können. Von daher, es passiert ganz, ganz viel. Es ist aus letzter Punkt, den ich hier wichtig finde, ist gerade in der jetzigen Lage für viele E-Commercer, wo Profitabilität ein ganz wichtiger Punkt ist und Retention und Customer Lifetime Value so Stichwörter sind, die ich ganz, ganz häufig höre, kann das auch ganz spannend sein für und sollte, denke ich, auch für viele D2C-Brands eine Opportunity sein, um nach den letzten 2-3 Jahren, wo wirklich dieser Wachstumspush da war, zu sagen, wie kann ich denn meine Bestandskunden nochmal besser abholen? Wie kann ich denn die regelmäßig reaktivieren, den Lifetime Value aufbauen? Zum Beispiel über auch WhatsApp-Newsletter. Weil da sehen wir, oder auch, vor allem Partner, das machen wir meistens über so sogenannte BSPs, Business Solution Partners, die Messaging-Lösungen dann integriert haben auf unsere APIs. Die Ergebnisse sagen in fast allen Fällen, dass die Öffnungsraten massiv höher sind auf WhatsApp. Vielleicht auch, weil es ein bisschen neu ist, aber vor allem, glaube ich, weil auch ein Messenger näher dran ist. Ich reagiere schneller drauf. Wenn der kleine rote Kreis mit dem Alert da steht, dann juckt schon der Finger und man will einfach reingucken, wer hat mich denn gerade angeschrieben, nochmal deutlich stärker als bei einer E-Mail.
Das ist genau das, wieso ich an vielen Stellen die Notifications ausgestellt habe, außer bei WhatsApp, da nicht, weil eben, das, was du ansprichst, ne, das ist halt meistens dann doch nochmal wichtiger, es ist näher dran an mir und ja, kann ich tatsächlich auch aus Nutzersicht jetzt nur unterstreichen und ich glaube auch, dass es gerade für Unternehmen untapped Potential einfach bietet und man da auf jeden Fall mal eintauchen kann. Mega. Andi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sprechen jetzt schon echt eine Stunde. Das ist krass, dass du dir hier diese Zeit nimmst und uns die Insights mitgibst. Was würdest du sagen, Van-Urlaub mit Kids, wohin sollte man gehen? Das noch zum Abschluss. Der Go-To-Bereich.
Spot. Ganz, ganz viel. Ich bin hier im Norden. Dänemark finde ich schön. Also da kann man richtig, richtig geil Zeit verbringen. Ja. Treibst mich im Sommer auch wieder zumindest eine Woche hin. Aber Ich finde, irgendwo draußen ist immer gut.
Ja, das stimmt. Gucke ich mir mal ein paar Reels an. Ich, wie gesagt, hänge ja eher hier so im Süden, mehr Richtung Kummersee in den Reels. Ich gucke mir mal ein paar aus Dänemark an. Und dann habe ich vielleicht noch Inspiration für den Sommerurlaub.
Tessin ist auch schön, wenn du Richtung Seen und Lago Maggiore guckst. Da war ich letztes Jahr. Das kann ich auch deutlich empfehlen. Das ist
sehr gut, sehr gut. Der Rundum-Service-Podcast inklusive Urlaubstipps hier. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut und alles wie immer auf adventure.de/podcast. In dem Sinne, danke Andi. Bis dann. Ja.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.